Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Kai Henrik Müller. Viel Spaß! It's just
different. Die haben sich meine YouTube-Videos rausgezogen, die haben die Stimme geklont, die haben sich die Visualität geholt, die haben ein bildliches Modell von mir generiert. Das heißt, all die Eigenschaften, Aussehen, Sprache, Auftreten, plötzlich hast du einen Klon, der über eine URL von allen Kollegen hier aufgerufen werden kann. Der klingt wie ich, der spricht wie ich. Das war ein zentrales Learning über das Jahr mit dem digitalen Zwilling, der mich heute noch begleitet, den ich dreimal am Tag irgendwas frage, weil er mir Sachen formulieren kann und der auch für unsere Mitarbeiter als Hilfestellung zur Verfügung steht und auch Fragen beantworten kann, wenn ich mal nicht verfügbar bin. Und das Wesentlichste ist das Thema Wissensstrategie und das tut für einen CEO-Zwilling, genauso wie jeden anderen Agenten oder jeden Use Case, jede Rolle, die man sich vorstellen kann im Unternehmen, trifft das genauso zu. Das Thema Wissensstrategie ist essentiell.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich mache das hier seit 2018, freue mich, dass ihr am Start seid. Heute Folge 229. Warum mache ich diesen Podcast? Mich interessiert die Frage, wie wir diese Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten können. Ich bin ja Vater von drei Töchtern und frage mich, was wir heute schon tun können, wie wir experimentieren können, wie Technologie uns vielleicht auch dabei helfen kann, dass wir wegkommen von all den Monkey-Jobs, hinkommen zu kreativer Zusammenarbeit. Und mein heutiger Gast kümmert sich nämlich genau auch um diese Themen. Er ist so wie ich auch Familienvater und er interessiert sich brennend für das Thema Innovation und Technologie. Er war schon mal hier im Podcast. Das war genau zu der Zeit, als OpenAI ChatGPT vorgestellt hatte. Wir haben allerdings im Podcast mehr über seine Story gesprochen. Er ist ja Gründer und CEO von Experience One und berät also global tätige Unternehmen bei der digitalen Transformation wie Mercedes-Benz, Volkswagen, Postbank oder auch Bosch. Jedenfalls ist kurz nach dem Podcast, nach der letzten Folge, die wir zusammen recorded haben, ist was Interessantes passiert und er beschreibt das so: Nach dem Launch von ChatGPT dauerte es keine zwei Monate, bis unser Tech-Team einen digitalen Zwilling von mir erschaffen hatte, Grumpy Kai. Was es mit Grumpy Kai auf sich hat, warum auch andere CEOs einen digitalen Zwilling haben sollten, welche Potenziale hier vielleicht auch für das Thema Wissensmanagement liegen, das besprechen wir in der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und bevor wir richtig durchstarten, gibt es hier noch eine neue Rubrik, New Work Chat Feedback. Ich hatte euch auf LinkedIn gefragt. Dort gibt es ja auch eine Page für diesen Podcast. Verlinke ich euch in den Shownotes. Hatte ich euch gefragt, wie ihr den Podcast findet und was so euer Feedback ist, was ihr euch wünscht. Und da gab es tatsächlich ein paar Reaktionen und das würde ich gerne mit euch teilen. Die Dana Gielneck, die war ja hier auch schon mal zu Gast. Sie kümmert sich um People, Culture and Places bei der Starfinanz in Hamburg. Sie schreibt: Hey Gabriel, ich mag den Mix und die Vielfalt an Persönlichkeiten bei dir im Podcast und auch das Intro von deiner Tochter. Ich hätte mal Lust auf Inhalte und Erfahrungen von Reverse Mentoring Duos. Vielleicht hast du ein paar Kontakte und Ideen. Wir lernen unterschiedliche Generationen voneinander und was teilen und empfehlen sie uns so in die Richtung, you know? Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Vielen Dank, Dana. Also wenn ihr da vielleicht sogar was habt zum Thema Reverse Mentoring Duos, kontaktiert mich doch gerne mal.
Let's go.
Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Kai wieder da ist. Schöne Grüße nach Frankfurt am Main.
Hi, grüß dich Gabriel. Freut mich.
Schön, dass du wieder da bist. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Im Winter 2022 haben wir zuletzt gesprochen.
Wow.
Weißt du noch, was da zu der Zeit gerade so abging? Kurz zuvor ist ja etwas passiert, oder?
Ja, definitiv. Wobei wir, glaube ich, noch so ein bisschen in den Corona-Nachwehen Remote-Überlegungen waren. Also Corona war, glaube ich, noch unser Hauptthema. Und dann hätte ich gedacht, dass dann ganz rasant weitergeht. Ne?
Wir haben über KI noch gar nicht so viel gesprochen zu dem Zeitpunkt. Ne?
Nee, also es war ja gerade raus, aber wir sind noch nicht voll eingestiegen damals.
Ja, und jetzt rückblickend ist, sagen viele, das war wie so die iPhone-Vorstellung, also so ein richtiger Game-Changer-Moment. Und wir haben seitdem also auch erlebt, wie sich dieses ganze Thema, diese Technologie rasant entwickelt hat. Wir brauchen, glaube ich, heute gar nicht nochmal diese Mathilde-Einstiegsfrage machen, weil das hast du im letzten Podcast schon erklärt, wer du so bist, was du so tust. Das verlinken wir in den Shownotes, also die könnt ihr euch unbedingt auch nochmal anhören. Da geht es auch noch ein bisschen um die Story von Kai. Heute wollen wir gerne auch mal in die Gegenwart einsteigen, aber erklär uns doch mal, was ist denn in der Zeit passiert seit unserem letzten Podcast und vielleicht auch verbunden mit dem Thema generative KI?
Ja, ich glaube, denn der iPhone-Moment trifft es relativ gut. Also ich vergleiche es oft auch, wenn wir sonst Epochen haben, die so über 3-4 Jahre laufen, dann ist das wirklich einfach eine komplette Ära. Wir haben mal eben den Computern beigebracht, wie Menschen zu sprechen und wie Menschen Probleme zu lösen. Und ich glaube, es vergeht keine Woche, an dem wir Schritt für Schritt realisieren, was das eigentlich bedeutet und wie weit das geht. Jeder sieht ja die Elon Musks dieser Welt, die Ende nächsten Jahres eine KI ankündigen, die schlauer als alle Menschen oder als jeder Mensch sind. Das ist schon verrückt. Ja, also das ist Science Fiction, die Realität wird. Kit kann sprechen. Wir können es real machen. Ja, der Knight Rider ist da.
Der Knight Rider, stimmt. Und das war ja, der Knight Rider war ja wirklich auch die Kombination aus Hardware und Software. Und jetzt hatten wir ja schon ganz lange irgendwie auch die Software drin. Wir hatten Siri und Google Assistant und all das. Und jetzt mit einmal kommen die Roboter und die Gegenstände sind jetzt irgendwie mit einmal auch da, ne?
Ja, das ist verrückt. Es gibt so viele tolle Beispiele aus dem Bereich. Also jetzt auch, gerade wenn man beim Fahrzeug bleibt, autonomes Fahren, wo plötzlich jetzt das Fahrzeug selber mir eine Transparenz und eine Gesprächsbereitschaft signalisiert, wo sich alle fragen, wie geht autonomes Fahren, wie entscheidet er sich an der Ampel, wenn diese jene Situation ist, jetzt habe ich einen Dialog, ich kann es zugänglich machen, ich kann fragen, du hast gerade angehalten, warum? Ist es wegen der roten Ampel oder wegen dem Zebrastreifen? Dinge wie das waren vorher, sage ich mal, den Technikern und abstrakten Strukturen überlassen und jetzt kommen wir mehr und mehr da rein, dass der Computer zurücktritt und ja, ich kommunizieren kann, als hätte ich dort eine Person sitzen, die für autonomes Fahren verantwortlich ist, wie ein Fahrer letztendlich.
Und vielleicht führt die nicht nur aus, sondern fragt dann wirklich auch zurück, bist du sicher? Willst du nicht, vielleicht wollen wir nicht links abbiegen, ist doch kürzer, ne?
Absolut. Ich meine, die KI, das werden wir in vielen Fragestellungen sehen, ist natürlich noch weit davon weg oder je nach Situation, sag ich mal, verantwortlich gemacht zu werden für Entscheidungen, die es trifft. Das ist ja eine große Frage, auch eine ethische Frage, die eine zentrale Rolle spielt. Ja. Aber ich sag mal, der Weg dahin, also bis diese finale Entscheidung getroffen wird, der kann KI eine riesige Rolle spielen, selbst wenn der Mensch selber dann bis zum gewissen Grad noch involviert wird.
Ja. Ja, in San Francisco fahren ja unter anderem auch schon diese Self-Driving-Taxis. Hältst du es für möglich, dass das in den nächsten 50 Jahren in Deutschland ankommt?
Absolut.
Ich nicht. Also technisch schon, aber gesellschaftlich, politisch bin ich mir da unsicher zumindest.
Es gibt ja zwei Rahmenbedingungen. Das eine ist vom Auto kommend, was die Technologie an sich leisten kann. Und das andere ist die Umgebung, die Infrastruktur, die Bereitschaft von allen Ökosystemkomponenten drumherum. Das eine ist eine gut bekannte, definierte Stadt, wo man am besten noch bestimmte Zonen einrichtet und dann zum Beispiel auch nur autonome Fahrzeuge fahren. Das kann man sich viel leichter vorstellen in dem Moment, wo der Störfaktor Mensch reinkommt, ein Lenkrad in die Hand kriegt und Dinge tut, auf die keine KI kommen würde, hast du immer das Problem, dass das eine gewisse Komplexität hat und wir Deutschen lieben es ja noch schnell auf der Autobahn zu fahren. Und wenn man allein das Politikum anschaut, wie das Tempolimit diskutiert wird, dann glaube ich, haben wir noch einen Moment Zeit, bis bei uns die Städte kommen mit autonomem Fahren.
Vorher gehen die Taxifahrer noch auf die Straße.
Das gehört dazu. Das gehört dazu.
Ja.
Es wird kommen, ja. Also meine Kindergeneration hat es wahrscheinlich jetzt noch nicht so weit, dass ich schon davon abrate, Führerscheine machen zu müssen. Aber ich glaube, das wird einfach schon der Weg sein. Ja, 2050 ist, guck dir das Jahr an, du hast am Anfang nach dem Jahr gefragt, was wir für eine absolut rasante Entwicklung in einem Jahr gesehen haben. Also wir sprechen gleich noch darüber, auch zu dem Experiment, was wir gemacht haben mit dem digitalen Zwilling. Da sind Sachen, die haben jetzt 2 bis 4 Wochen gekostet, Anfang 2023. Um Modelle zu trainieren und das möglich zu machen. Das passiert jetzt zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten mit einem Bruchteil der Rechenleistung. Ein Jahr. Ja, also 4 Wochen zu 2 Minuten. Genau das gleiche Ergebnis. Das ist so die Größenordnung, an den Zahlen mache ich mir dann auch real deutlich, was hier gerade passiert. Jetzt gibt dem Thema und dieser rasanten Entwicklung nochmal 30 Jahre.
Also, ja, unvorstellbar, ne?
Ja, ich glaube, du musst dich an den Gedanken gewöhnen, dass auch im Norden ein oder andere autonome Fahrzeug vorbeifährt.
In Mecklenburg-Vorpommern kommt es dann nochmal 50 Jahre später.
Ja, da kommt ja dann vielleicht auch das eher das autonome Fahrrad oder irgendwas anderes. Vielleicht will man ja gar kein.
Das autonome Schiff haben wir dann eher.
Ja.
An der Küste.
Das teilautonom gibt es ja auch schon. Super.
Kai, erzähl mal für die, die es noch nicht wissen, was macht ihr alles auch bei Experience One und wie hat auch die aktuelle Entwicklung euch zuletzt beschäftigt oder auch zu einer Weiterentwicklung gebracht?
Genau, also wir sind ja von Haus aus, schreiben uns auf die Fahnen, dass wir Innovationsführer bauen, das heißt unsere Unternehmen, unsere Kunden in allen Technologie- und Gestaltungsfragen der digitalen Welt zur Seite zu stehen. Oftmals digitale Transformation genannt, das machen wir jetzt seit 20 Jahren und haben mit dem ganz wunderbaren Kunden Mercedes-Benz als Gründungskunden wie so ein kleines Spin-off damals gestartet. So. Und da hast du jetzt ja alle Generationen drin, die ich oft gerne Generation Customer Experience in Summe nenne. Du hast eben das eben schon erwähnte iPhone als so ein Moment, du hast Social Media als ein Moment, du hast das ganze Amazon Prime, Netflix on Demand, du hast IoT, du hast so bestimmte Trends, nimm jetzt noch Spatial Computing, bestimmte Geschichten rein und die haben uns immer so, sage ich mal, beschäftigt, dass wir so 3-4 Jahre immer zu tun haben und vor unseren Kunden sind, um sie innovativ dann beraten zu können. So. Und KI ist genau dieser Quantensprung, dieser Wechsel, der sagt, es ist ja schön, dass ihr jetzt so ein paar Treppenstufen alle 4 Jahre hattet, jetzt kommen die 29. Jetzt wird all das, was vorher da war, musst du einmal komplett neu denken. Ich vergleiche es immer damit, wenn wir erst LLMs, Sprachmodelle, Sprachfähigkeit gehabt hätten, hätte jemals jemand den Browser entwickelt, um das Internet zu navigieren. Würden wir uns mit irgendwelchen Sitemaps, Suchsystemen und schlechten Suchtreffern auseinandersetzen, das wäre ja niemals gekommen. Wir hätten ja ein ganz anderes Level an Zugang gehabt. Und dieser Wandel, den zu Recht, wie ich finde, auch ein Bill Gates vergleicht, eben mit Windows Internet Game Changer, den haben wir jetzt. Von daher, um auf deine Frage zu kommen, mit Experience One, für unsere meist großen Industriekunden heißt das, alles rumdrehen. Alle Aspekte neu beleuchten und im Prinzip alle Themen, die schon entwickelt wurden und alle, die jetzt kommen, mit einem ganz anderen Blickwinkel neu erschließen, weil du eigentlich nichts mehr ganz genauso bauen kannst, wie du es vorher gemacht hast, weil es sofort nicht mehr zukunftsfähig ist.
Und es hat natürlich auf die Arbeitswelt auch einen Rieseneffekt. Das heißt, wir haben auch in den letzten Wochen und Monaten gelesen von auch Tech-Unternehmen, die sagen, wir müssen erstmal schauen, ob wir überhaupt noch so viele Leute zukünftig einstellen müssen, so, oder ob wir das nicht auch in Teilen abgeben an die künstliche Intelligenz. Klarna war da so ein prominentes Beispiel, die sogar eine relativ große Zahl genannt haben von Arbeitsplätzen, die sie jetzt quasi anders hinbekommen durch die KI. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt sofort eine große Kündigungswelle sehen werden, aber ich glaube auch, dass zukünftig eben neue Jobs, die ja teilweise auch erst entstehen oder auch im Coding-Bereich liegen, dass die dann eben davon noch übernommen werden können. Ihr seid ja nun ganz nah dran bei diesen Unternehmen. Wie sieht denn gerade auch dieser Prozess aus? Gibt es da eine große Unsicherheit? Ist das vielleicht sogar eine große Neugier?
Ich glaube, du hast wie bei jeder Innovation in so einem großen Wandel alles dabei. Ich vergleiche es immer selbst bei uns. Im Prinzip, ich tue es in 3 Kategorien. Es gibt auch hier die, die es früh adaptieren, die neugierig sind, die das schon ausprobiert haben, bevor es andere haben, die dabei sind. Und es gibt die, bei denen das Angst und Verunsicherung auslöst. Wir haben Kunden, die nennen ihre strategischen Projekte, die in der Vergangenheit auch schon Arbeitsplatz der Zukunft hießen, die laufen jetzt gerade in einem Stealth-Mode, weil die Gefahr im Leadership gesehen wird, zu sagen, das verunsichert zu viele Leute auf einer zu großen Skala. Früher war das vielleicht besserer Arbeitsblatt, bessere Tools, da war das selbstverständlich. Jetzt kommt immer die Angst mit rein, zu sagen, heißt das, ist mein Job, wird jetzt wegrationalisiert, werde ich in solche Schritte gemacht. Dann gibt es auch die, die sich so ein bisschen durchducken, dann gibt es noch die Mitte dazwischen, die, sage ich mal, da mitschwimmen und weder in das eine noch in das andere fallen. Aber wie bei allen Innovationen hast du diese 3 Aspekte und unsere Unternehmen beschäftigt das sehr, sehr stark, was auch in das Thema AI und auch Data Literacy zu investieren. Das heißt, das Vokabular, das Verständnis von Grund auf, KI ist das größte Fortbildungsprogramm, was wir gerade haben in allen Unternehmen und muss in allen Bereichen geschult, entwickelt und auch zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, eben diese company-eigenen KIs, sei es, dass man auf was wie ChatGPT aufsetzt oder andere Modelle benutzt, einfach den Leuten die Interaktion, auch den Freiraum, auch das Rumspielen zu ermöglichen, auch zu sagen, das ist in diesen Rahmenbedingungen safe, gewollt und von uns unterstützt, ist zentral da drin. Aber das ist ein riesiger kultureller Wandel, auch bei uns die sehr techlastigen, also oftmals auch techlastigen Bereiche, auch in den Unternehmen, ob es jetzt Automobil, Finanz oder was auch immer ist, das schwingt mit. Also da ist keiner naiv. Wir versuchen so die Linie zu finden, wo wir sagen, KI unterstützt natürlich stark und verändert die Rollen, sollte sie aber nicht grundsätzlich ersetzen. Also das sollte im Regelfall nicht der normale Approach sein, das anzugehen. Und was wir zum Beispiel oft sehen, in diesem Wandel, was gerade mit dem Interface angesprochen passiert, früher viel mehr, ich muss bedienen, ich muss den Computer steuern, der kann halt nicht so viel wie ein Mensch und deswegen muss ich ganz, ganz viele Dinge lernen, um Ergebnisse zu erzeugen. Das tritt jetzt auf ein ganz anderes Level. Das heißt, ich muss einen Computer im Endeffekt steuern wie ein Mitarbeiter, wie ein Menschen. Das heißt, plötzlich wird von mir, egal auf welchem Level, auch der Sachbearbeiter, der gerade begonnen hat, wird ein ganz anderes Level an Führung, Kommunikation und Dialog abverlangt. Das sieht jeder beim Prompt Engineering oder beim Prompten zwischen total schlecht gemacht, also schlechte Ergebnisse einer KI in ChatGPT heißen total oft, ich habe keine Ahnung, wie ich gescheit kommuniziere, wie ich die Sachen formuliere, wie ich briefe, wie ich die Ergebnisse rausbekomme, weil ich kenne meinen Gegenüber noch nicht. Das heißt, ich muss ganz andere Skills lernen. Ich bin plötzlich bei Sachen, die sonst später neben technischen Details, sonst fängst du an, lernst ein Tool, lernst Sachen, lernst irgendein Engineering, kannst Sachen ausprobieren. Jetzt musst du sehr früh Kommunikation, Leadership, Awareness für Situationen, du musst ganz andere Skills, die normal in der Karriere ein bisschen später kommen, die musst du früh erschließen, weil natürlich eine total fähige KI mit ihren Sprachmöglichkeiten total nah rangekommen ist, einfach an ein Mensch, ja, und an eine natürliche menschliche Kommunikation. Da hilft kein Klick und Maus und Tastatur, sondern ich muss überlegen, wie kommuniziere ich, dass ich zu meinem Ergebnis komme.
Du hast schon das Thema Leadership auch angesprochen. Das ist ja problemlos eben auch möglich, die KI zu füttern mit Daten, also zum Beispiel von einem Chef, einem Manager, einer Managerin, um dann einen Zwilling herzustellen. Und genau dieses Thema habt ihr euch ja mal angesehen. Erzähl mal.
Ja, spannendste Reise letztes Jahr und ich kann es auch vorwegnehmen, schon jedem nur empfehlen, das zu tun, um in diese Schuhe und das Lernen von KI mit reinzukommen. Wir haben relativ früh, nachdem man natürlich sofort auch schon Ende 2022 gelesen hat, oh, Replacement Jobs, was kostet das, ist man ja schnell dabei, alles wegzurationalisieren. Also haben wir uns gesagt, warum denn eigentlich immer irgendwo so in der Masse und bei den Effizienzeinsätzen, fangen wir doch mal beim CEO an. Das war so die Grundüberlegung. Ich habe dann Monate später, ich glaube im September letzten Jahres, gab es eine Umfrage in den USA unter 1600 Führungskräften, von denen 49% gesagt haben, ja, sie können sich vorstellen, von einer KI komplett ersetzt zu werden als CEO, also unter CEOs. Und 43,
schon viel, ne?
Das ist schon viel. Mehr, als ich gedacht hätte. Und 43 davon denken sogar, das ist eine richtig gute Idee. Da musste ich erstmal drüber nachdenken und dann so, warum habe ich nochmal eine Firma gegründet? Warum habe ich mich für unternehmerisch gestaltende und für diese Rolle entschieden? Ich glaube nicht, um mich, sage ich mal, also einfach überflüssig zu machen, beziehungsweise an eine KI abzugeben. Ja. Und bei uns hat es dann begonnen, dass natürlich, wie das immer so ist, das Tech-Team mal losgerannt ist und hat dann, ohne mich zu fragen, erstmal zum Amüsement von allen einen Grumpy CEO generiert, einen Klon von mir, der gebrieft wurde mit, oh, deine Mitarbeiter sind alle faul, du kannst hier grundsätzlich so mittel leiden, hier geht's um Performance, du bist der Alleinige, der hier schafft. Also all diese Geschichten, die man dann gerne mal ablädt. So, und das ist mein stetiger Begleiter, weil Grumpy liefert natürlich immer. Kannst du gerne mal nach dem Sabbatical fragen oder nach Urlaub. Der moderiert das natürlich alles ab. Das ist im Januar letzten Jahres entstanden als Selbstexperiment. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, das geht besser. Jetzt Challenge accepted.
Was haben die da alles reingegeben? Womit haben die, also alles, was zu finden war von dir?
Genau.
Und das haben sie dann quasi nochmal eingefärbt oder als Befehl mitgegeben?
Die haben sich meine YouTube-Videos rausgezogen, die haben die Stimme geklont, die haben sich die Visualität geholt, die haben ein bildliches Modell von mir generiert. Das heißt, all die Eigenschaften, Aussehen, Sprache, Auftreten, Plus, Wissen war jetzt bei einer Crumpy-Version nicht so wichtig. Da hat man ein bisschen Briefing mitgegeben. Da wurden jetzt noch nicht große Wissensschätze und Dokumentationen oder Veröffentlichungen von mir mit reingegeben. Das war nicht so wichtig, weil wenn der Grumpy ist, ist der eh gegen alles. Aber in all den anderen Sachen haben die mich nicht gebraucht, um das zu erstellen. Und plötzlich hast du einen Klon, der über eine URL von allen Kollegen hier aufgerufen werden kann. Der klingt wie ich, der spricht wie ich, der ist halt nur ein Antagonist. Der steht für alles, für das, was ich nicht stehe. Was aber eine total spannende Auseinandersetzung ist, weil die hat mir extrem viel gezeigt, was da alles passieren kann, was reingehen und was du umgekehrt in einer Interaktion mit KI eigentlich ändern willst. Und dann haben wir natürlich gesagt, das geht besser, jetzt bauen wir mal die konstruktive Variante und gucken mal in einem konstruktiven Modus, wie weit wir mit so einem Zwilling kommen. Ja, und haben dann Anfang dieses Jahres begonnen, quasi das, was heute so ähnlich wie die GPTs von ChatGPT sind. Das heißt, wir haben so einen eigenen KI-Konfigurator gebaut, wo man sagen kann, jetzt mache ich das selber, ich gebe alle Sachen ein und ich habe selber ein Interface zu sagen, ich füttere es mit Wissen, ich sage, wie er sich verhalten soll und ich habe ich zum Beispiel dabei ertappt, dass es einen insofern menschlicher macht, als dass ich ihm zum Beispiel alle Sachen reingebrieft habe, wo ich vielleicht Schwächen habe, weil ich nicht zuhöre oder zu schnell bin, solche Sachen. Das heißt, so eine Auseinandersetzung hast du uns, das war ein zentrales Learning über das Jahr mit dem digitalen Zwilling, der mich heute noch begleitet, den ich dreimal am Tag irgendwas frage, weil er mir Sachen formulieren kann und der auch für unsere Mitarbeiter als Hilfestellung zur Verfügung steht und auch Fragen beantworten kann, wenn ich mal nicht verfügbar bin. Der ist schon Teil jetzt auch hier der Integration geworden. Und die zwei anderen Learnings, die total spannend sind, das hat mich darin bestätigt, dass KI tatsächlich auf die CEO-Agenda gehört und auch menschliche CEOs wichtiger sind denn je und sich in dieser Zeit nicht rausziehen sollten, so à la 43% sagen, mich brauch's nicht mehr. Und das Wesentlichste ist das Thema Wissensstrategie und das tut für einen CEO-Zwilling, genauso wie jeden anderen Agenten oder jeden Use Case, jede Rolle, die man sich vorstellen kann im Unternehmen, trifft das genauso zu. Das Thema Wissensstrategie ist essentiell. So, jetzt will ich ja so einen Zwilling haben, der hilft mir bei total wichtigen Unternehmensentscheidungen, bereitet Dinge vor. So, wie soll er das tun, wenn ich Entscheidungen nie dokumentiert habe und wenn ich nirgendwo dokumentiert habe, ob die Entscheidung gut oder schlecht, wie sie ausgegangen ist, wie es links rum geht, wie es rechts rum geht.
Wie so ein Logbuch, ja?
Ja, eine Biografie. Ich habe es mit Biografien. Also du liest dann von Iger und Disney, Jahre nachdem er ausgeschieden ist, liest du eine Biografie, das, wo du sagst, das ist eigentlich Wisdom, das ist eigentlich das Wissen, was ich bräuchte, um wiederum eine CEO-KI zu füttern, zu handeln. Die ist aber 10 Jahre später nach dem Amt nicht mehr relevant. Das heißt, wenn ich das zu meiner Zeit jetzt haben will und ich erst darüber in 20 Jahren philosophieren will, muss ich meine Dokumentation, ich muss meine Wissensstrategie ändern. Es reicht nicht mehr, Ergebnistypen zu produzieren, irgendwo was zu zeigen, sondern ich muss bewusst drüber nachdenken, wie baue ich denn eigentlich für meinen Assistenten unser mittlerweile digitales Gehirn auf, was sich beide teilen, was für mich vielleicht so ein Ablageort ist, was früher die Evernotes und andere Sachen waren, aber ich muss in einer Art und Weise neu strukturieren, denken und befüllen, weil ansonsten wird der Assistent und der Agent natürlich immer so mittelschlau bleiben, weil er die falsche Information hat. Und das gilt ja für jede Rolle. Nimm eine beliebige an Beratungsrollen, Supportrollen, was auch immer du gerade dir anschaust. Das ist überall drin. Also wir sind gerade dabei, einen digitalen Verkaufsberater im Automobilbereich zu bauen. Dann musst du wissen, wie man einen Verkäufer schult. Und das Zentrale, was den stark macht, ist natürlich Wissen, Erfahrungswerte, Konversationen mit Kunden, reale Sachen, nicht irgendwelche Unternehmensdaten und Produktinformationen, die machen keinen starken Verkäufer so. Wenn die nicht zugänglich sind und ich sie nicht zugänglich mache und mit einfließen lasse, wird es diese Rolle und eine vernünftige Unterstützung dort einer KI nicht geben. Und das ist wirklich ein zentraler Punkt, dass wir sehen gerade das Thema Knowledge Strategy bei all unseren Kunden einen ganz anderen Stellenwert. Er löst auch so ein bisschen die ganzen Data-Themen, die vorher da waren, auch mit auf, weil es muss einfach jetzt neu gedacht werden. Weil wir haben eine Technologie, die macht das brutal visibel und transparent, weil sie plötzlich sprechen kann, ob du gute oder schlechte Daten und eine gute oder schlechte Wissensstrategie, das merkst du sofort.
Ja, da kommen mir gleich viele Anwendungsfälle in den Kopf. Also ich komme vielleicht irgendwann ins Autohaus, bekomme eine Apple Vision Pro aufgesetzt oder eine Meta-Brille und dann habe ich meinen Verkäufer, vielleicht wähle ich mir noch aus, ob es eine Frau oder ein Mann ist oder das Alter und dann werde ich beraten, ne? und los geht's. Also wir sehen es ja so ein bisschen, diese Chatbots, die wir so aus dem von den Webseiten bisher kannten, auch im Support-Bereich. Und jetzt sind wir natürlich ganz schnell auch im Verkauf und sicherlich auch im Coaching, also wo eigentlich nicht irgendwann, ne?
Absolut. Also wärst du in 2 Wochen dabei bei unserem IO-Day, der unter dem Thema steht, haben wir eine kleine Demo, wo wir genau den Fall, den du gerade beschreibst, lustigerweise, aber eher noch als kleine Experience-Erweiterung auch in der Integration der Apple Vision Pro, genau die Situation, die du eigentlich haben willst, ja, wo man auch die Power von KI sieht. Plötzlich werden auch bei den Spatial Devices Barrieren abgebaut, weil ich habe Sprache, ich habe einen ganz anderen Dialog, ich muss nicht mehr in der Welt rumfuchteln. Im Grunde genommen habe ich eine Unterhaltung und jemand sagt, alles klar, das interessiert dich, jetzt wollen wir darüber reden, jetzt wird es über Räder reden, jetzt wird es über Farbe reden, völlig egal. Zu jedem Zeitpunkt reagiere ich darauf, zeig dir die Alternativen und wir gehen Schritt für Schritt das durch. Also das bestmöglichste Verkaufsgespräch, was du dir auch wünschst, wenn du einfach im Retail vorbeigehen würdest und bist der einzige Kunde im ganzen Autohaus, alles ist verfügbar. Also das beste Szenario, nimmt sich Zeit für dich, der ist total nett, der ist halt aufdringlich, der zeigt dir alles, der geht vom Super AMG zu egal welchen Fahrzeugen und macht, was immer du willst, wenn du springst. Und jetzt möchte ich aber nochmal darüber reden, ob der Hund in den Kofferraum passt. Ja, dann machen wir das Nächste. Wunderbar, es geht. Also es geht technisch und was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir dieses neue Level von Experience erschließen. Das heißt, wir werden jetzt bald hoffentlich endlich die Chatbots dieser Welt nicht loswerden, aber ein bisschen zurückstellen können und werden mal die eigentlich möglichen konversationsgetriebenen Interfaces sehen, die viel spannender sind, die wieder viel mehr Erlebnisse, viel mehr Breite zeigen. Niemand will die ganze Zeit tippen und in Zukunft nur noch alle Experiences in Chatform lösen. Das ist nur unser Weg, quasi das Verständnis und die Technologie zugänglich zu machen. An der Ära, der wir gerade arbeiten, die wird maximal noch Prompt- oder eingabeartige neue Devices haben, die aber im Prinzip ein Feuerwerk an Optionen bieten. Und die Apple Vision Pro ist tatsächlich sehr dankbar, weil sich dann sofort jeder irgendwie einen Raum vorstellt und dann kommen aus dem Raum lauter Geschichten und Dinge, die passieren, genau wie ich sie gerade haben will. Das kannst du auf jede Web-Experience in Zukunft auch übertragen. Das wird dort relativ ähnlich laufen, auch wenn ich nicht so ein riesen Device auf dem Kopf habe.
Oder der Verkäufer sitzt halt im Homeoffice. Auch der Trend wird sich ja weiter fortsetzen. Da sind sich ja eigentlich alle einig. Und schaltet sich dann quasi mit in die Situation und ist dann in diesem Verkaufsgespräch quasi zugeschaltet. Ne? Das ist natürlich auch problemlos möglich.
Das ist problemlos möglich. Live-Coaches gibt es ja in aller Couleur heute schon. Was oftmals unterschätzt wird, ist es nicht auf Replacements zu strukturieren. Also heute haben Live-Chats manchmal Anfangsbarrieren, wo man nicht reingeht. Auch da kann so eine unterstützende KI genau die Brücke bauen. Das heißt, wenn ich ohnehin schon in einem Dialogformat bin und dann ab einem gewissen Grad aber sage, jetzt wäre echt ein Mensch einfach deutlich besser, als will ich mal dieses und jenes durchsprechen, dann greift das sofort ineinander und dann hast du quasi die Wahl, wie du da interagieren willst. Da wären für mich aber Menschen, gerade wenn es auch um die entscheidenderen, führenden Themen in solchen Gesprächen geht, immer eine ganz zentrale Rolle auch weiterhin spielen.
Also da erschließt sich natürlich eine ganz neue Welt oder verbindet sich auch mit unserer herkömmlichen analogen Welt sozusagen. Ich denke dann auch gerne nochmal zurück an Second Life. Also einige werden sich erinnern. Ich glaube, es gibt es auch sogar immer noch. Ich habe irgendwann mal was gelesen, dass es das irgendwo noch gibt. Also diese virtuelle Welt, in der man dann als Avatar unterwegs war. Und ich erinnere mich, dass dann auch Nike und andere Brands sich da eingekauft haben und präsent waren. Und heute sind wir mittendrin. Zwischendurch gab es viele, viele Hollywood-Filme. Ready Player One auch so einer, der gezeigt hat, guck mal, das kann wirklich so in der Richtung dann am Ende stattfinden. Und da ist natürlich für mich die Frage, was macht uns dann als Menschen noch aus? Ja, was macht uns unverwechselbar? Ja. Wo können wir mit unserer Originalität auftrumpfen? Das ist sicherlich auch eine Frage nochmal an dich aus der Erfahrung mit dem Zwillingsprojekt. Also was habt ihr da gelernt und festgestellt? Was ist das Menschliche, was wir beibehalten sollten?
Ja, kann ich gerne ausführen. Bringt mich zurück zu meinem Jahresstart im Januar in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum war ich eingeladen, nachdem sich die ganze Woche dort nur mit KI beschäftigt hat, zu der Frage, can AI run a company? Ich habe den Aspekt lead a company aus meinem Experiment dort mitbedient und habe 3 Punkte festgehalten, wo ich sage, da sind wir nicht annähernd da, zumindest noch nicht, wo eine KI die entscheidenden Sachen von Führung, von Leadership aus dieser Rolle übernehmen kann, wo wir als Menschen auch unterwegs sind. Das erste davon ist Awareness für sich selber und für andere. Wenn du meinen KI-Zwilling jetzt fragen würdest, bist du self-aware, also was bist du? Dann ist es halt ein Computer, ja. Und dann hat er auch, selbst in Zukunft, wenn Sachen beobachtet werden von der Sensorik, wie Menschen das können, eine Wahrnehmung für sich, für andere, für Kontext, ist einfach nicht gegeben. Und das ist für viele Sachen einfach ganz, ganz essentiell auf einer Basis, auf der wir Menschen einfach Entscheidungen treffen. Das ist für mich, für uns in der Gesamtwahrnehmung, da hilft auch kein Spatial, da hilft keine Technologie, das ist so einfach nicht reproduzierbar. Das zweite ist das Thema Compassion, also Mitgefühl. Wir sehen gerade viele Sachen, dass von dem, was eine KI analysieren kann, in Richtung Empathie Menschen schon übertrumpft werden, weil aus Sprache besser was rausgehört. Aber Mitgefühl ist mehr und ist natürlich was, was ich als Mensch auch ganz anders ausdrücke, auch total oft nicht nur durch Sprache, durch Auftritt, also nicht so mechanisch, sondern durch mein Verhalten, durch Aktivitäten, die ich mache, durch Gesten, die ich mache, wie ich kommunizieren kann. Das heißt, es ist ein so riesiges Spektrum und so ein zentraler menschlicher Wert, der auch in der Leadership-Rolle zentral ist, was ohne weiteres nicht geht. Und mit das Spannendste finde ich das Thema im Englischen jetzt mit Wisdom benannt, so das Thema einer Weisheit, die wir entwickeln, was schön übersetzt so ein bisschen bedeutet, dass du mit einem gewissen Reifegrad und einer Souveränität wieder was Spielerisches bekommst und die Möglichkeit von all den Sachen, die du vorher gelernt hast, wieder ein bisschen Abstand zu nehmen. Das heißt, wir als Menschen können hergehen und können sagen, generative KI, generativ, wäre jetzt eigentlich, nachdem ich das und das und das gelernt habe, das Folgende zu tun. Ich mache aber was ganz anderes. Weil die Gesamtsituation, die Wahrnehmung für mich bedeutet, ich glaube aus meiner Erfahrung heraus, dass ein ganz anderer Weg auch funktionieren könnte. Der erscheint vielleicht nicht nach bestimmten Logiken und Algorithmen logisch, den gehe ich aber jetzt und da übernehme ich die Verantwortung für. Und diese Abstraktionsschicht, also das heißt diese Weisheit, was uns Menschen ganzheitlich ausmacht, das ist was, das ist einfach schwieriger zu simulieren, nachzuahmen und, sage ich mal, aus Bestehendem zu generieren, weil das genau das nicht ist. Das ist non-generative. Das ist im Zweifelsfall was total Unerwartetes, was du aus deiner Erfahrung aber einfach heraus machst. Und das macht uns menschlich bis zum gewissen Grad dann ja auch wieder Fehler zu machen, die wir als Menschen machen dürfen, die aber im Grunde genommen bei Computern und Technik und einer KI eigentlich keiner duldet. Und da haben wir, ja, da werden wir menschlicher. Ich habe es eben schon gesagt, auch mit dem Thema, dass jetzt alle lernen müssen, viel mehr Führungs-, Leadership-, Kommunikations- und Dialog-Skills und damit ja auch Sachen, die uns ausmachen und auch souveräner machen und auch unabhängiger von Technologie machen. Das wird mehr und mehr kommen und auch in die Ausbildung und die Fortbildungen Einzug erhalten. Und das finde ich ehrlich gesagt eigentlich eine gute Sache, weil das ja im Prinzip nur sagt, arbeite an deinen menschlichen Qualitäten, konzentriere dich viel stärker darauf, wenn du es vielleicht vernachlässigt hast, weil du dich mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt hast, zum Beispiel viel zu viel mit Technologie, weil die noch schlecht bedienbar war. Frisst Unmengen an Zeit, schafft Jobs in Stufe 1, ist aber in Stufe 2, wenn es einfacher geht, immer etwas, wo ich sagen würde, dann erschließe ich was Neues mit der frei gewordenen Zeit. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen. Und da haben wir als Menschen keinen Grund, uns zu verstecken. Das challenged uns ganz klar als Gesellschaft. Das wird einen massiven Impact auf jeden einzelnen Job haben. Aber jeder kommt mit einer Riesenchance und Opportunity, ganz klar.
Als du von dem Stimmenklonen erzählt hast, da dachte ich nochmal an den Missbrauch, den es natürlich dann auch gibt. Also den gibt es natürlich immer bei neuen Themen, bei Innovationen, bei neuen Erfindungen, so wie man das früher vielleicht genannt hat. Also Thema Enkeltrick, ja, und andere Geschichten. Und ich hatte kürzlich auch einen TED-Talk gesehen, da ging es um Künstler, also auch Fotografen und visuelle Künstler, die auch sagen, die generative KI wurde mit so vielen Daten gefüttert, dass sie davon ausgehen, dass auch ihre eigenen Werke mit aufgenommen wurden und sie jetzt eigentlich versuchen, das nachzuweisen und auch eine eigene KI-Geschichte auf den Weg gebracht haben, um quasi herauszufinden, wie wiederum die Nutzung der Daten ist, vielleicht auch der eigenen Daten. Das heißt, dieses ganze Thema Missbrauch, ja, was vielen ja auch große Sorgen bereitet, auch in Deutschland, wir sind ja immer sehr skeptisch, manchmal sogar pessimistisch, muss man ja auch in irgendeiner Form ernst nehmen. Ja, also Regulatorik ist dann so die Diskussion. Aber ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie man dieses Thema überhaupt regulieren kann. Also natürlich versucht man es irgendwie und die EU hat da jetzt auch was auf den Weg gebracht. Aber das Thema so schnell, wie es sich entwickelt, also wie siehst du das?
Also du hast jetzt ein weites Spektrum aufgemacht, jetzt von dem Enkelanruf und einem wirklich strafrechtlich super nah relevanten Fall bis hin zum Thema Lizenzen und systematischer Nutzung der Tech-Konzerne. Ich erinnere mich da immer an die ersten Varianten von Midjourney. Da war einfach das Getty Images Logo noch drin, weil er noch nicht rausrendern konnte, ohne dass Verträge mit Getty bestanden, um die Modelle zu trainieren. Da war das noch sehr durchlässig. Ich glaube, da könnte man mehr machen. Ich habe mich mit in Davos mit einem Professor aus Kalifornien unterhalten, der da im HMI-Bereich forscht und auch sehr viel dazu gesagt hat, dass man nicht mehr Druck und Durchlässigkeit, er ist jetzt in dem Fall von Stanford gewesen und Stanford arbeitet ja auch daran, die Transparenz in die Modelle zu bringen und das stärker zu enforcen, dass ich eine Durchlässigkeit habe und einfach sagen muss, wie, wo wurde mit was gearbeitet. Und seit das stärker kommt, sieht man plötzlich Apple tut mit der New York Times oder in anderen Bereichen plötzlich Verträge, dass die Daten genutzt werden können. Ich glaube, da sind halt einige jetzt einfach durchgerannt, vorgerannt, aber in Furcht davor, dass dann doch irgendwann nochmal das ein Nachspiel haben könnte, glaube ich, bewegt sich da ein bisschen was, wenn selbst gerade auch Künstler zu Recht sagen, da wurde gerade auch bei den ganzen Sachen, die jetzt mittlerweile Lieder generieren können und Sachen komplett imitieren können, da ist einfach jetzt viel überrannt worden, was nach und nach kommen wird. Ich glaube, das wird sich bis zu einem gewissen Grad regulieren. Das Thema Missbrauch und diese Technologie einzusetzen, das sehen wir auch bei anderen Technologien schon vorher, ist eine Riesen-Challenge. Und das lässt sich natürlich nicht regulieren, indem ich am vorderen Ansatz irgendwie arbeite. Wir sind eine globale Welt. Ich kann in Europa mir überlegen, was ich will, wenn ich weltweit drei andere große Hubs habe, wo ich auf alles beliebig im Internet zugreifen kann und kann die Modelle nutzen. Dann wird das vielleicht so den heimischen Markt und die heimischen Unternehmen sicherlich bis zum gewissen Grad beeinflussen. Aber wir haben so eine Durchlässigkeit, das wird die Technologie in die Entwicklung nicht stoppen. Das wird also noch eine riesen Challenge quasi dort im Endeffekt auch, was man jetzt ja schon sieht, KIs sich gegenseitig kontrollieren lassen und zu gucken, kriege ich unechte Sachen wiederum dann auch mit der gleichen Technologie raus, kann ich das irgendwo erkennen? Das ist ein Riesenfeld und das Schwierigste dabei ist sicherlich, und ich merke das tagtäglich so vom Arbeiten und Realisieren der Sachen, wir haben alle paar Tage kommt ein neues Paper raus, ein neuer Research, das heißt, wir versuchen Sachen zu implementieren und zu bauen, während gleichzeitig, und normalerweise liegen ein paar Jahre dazwischen, eigentlich alle noch experimentieren und sagen, wir haben was Neues rausgefunden. Letzte Woche waren Guardrails noch gut, um bei einer KI zu verhindern, dass sie bestimmte Dinge tut, die sie nicht tun sollte. Und plötzlich bist du beim nächsten Thema und du sagst, es geht eigentlich jetzt ganz anders und besser. Und ich glaube, das macht's schwierig, ist aber halt Innovation. Ja, und da müssen wir uns als Europäer Regulierung hin oder her, wir müssen bis zum gewissen Grad unseren Weg finden, dass Innovationskraft halt auch mit ein paar Friktionen und harten Challenges kommt, und das musst du halt gut ausbalancieren, dass du sagst, du kannst nicht im Keim ersticken, du musst aber de facto auch Leitplanken aufsetzen, wo du sagst, die dürfen nicht über bestimmte Maßen jetzt hier in die Gesellschaft und in Themen eingreifen oder das Thema Kriminalität explodieren lassen, weil wir plötzlich eine Superpower im Endeffekt auch zur Verfügung stellen. Und das wird ein Problem sein. Ich persönlich bin da natürlich wie viele Unternehmer auch in dem Feld hin und her gerissen, was den AI Act angeht. Ich sehe Teile da drin, die natürlich auf vernünftigen Annahmen und Problemstellungen beruhen. Und dann siehst du genau die Teile da drin, wo du sagst, okay, mit einer gewissen Überregulation, Strafen und Rahmenbedingungen, die auferlegt werden, kann man sich aus dem Trainieren eigener Modelle in vielen Bereichen sofort verabschieden, weil man im Prinzip keine Chance mehr hat mit dem Wettbewerb, der das nicht machen muss. Und das sehe ich aber als Prozess. Ich hoffe, dass das ehrlich gesagt noch ein Dialog bleibt und wir aus diesem starren bürokratischen, das ist jetzt für 10 Jahre gesetzt, dann auch vielleicht ein bisschen rauskommen.
Das Thema Zwilling. Glaubst du, das wird in deutschen Führungsetagen, kannst du dir vorstellen, dass es da auch Einzug hält?
Das ist da. Das passiert.
Das ist schon da.
Wir bauen das schon für andere Kunden. Also das ist ungefähr so, gib der Sache ein Ja, dann ist das so, als würdest du mich fragen, 2007, glaubst du, dass wir alle Apps nutzen? Wird es irgendwie kommen, dass so jetzt so Apps für alle ist? So, ja, ja, das, der iPhone-Moment war ja da, also gibt es auch Apps. Das heißt, natürlich nicht die ChatGPT-aufwendige Geschichte. Die nächste Ebene ist ja, was jetzt alle gerade Agentic AI nennen oder Agenten, setzt ja so ein bisschen noch so mal so eine Rolle darüber, die sagt, du musst dich eigentlich mit Modellen, komischen Chatbots nicht beschäftigen. Ich darüber bin dein schlauer Projektmanager oder Personal Assistant, nimm eine beliebige Rolle, ich kümmere mich darum. Ich erledige die Jobs und du kannst mir auch komplexe Aufgaben geben und dann mache ich einen Research oder eine Befragung oder ich mache mal das 360-Grad-Feedback von deinem Mitarbeiter im Managementbereich, was auch immer. Also das sind Sachen, die werden sicherlich jetzt gerade ähnlich, wie wir es ganz am Anfang gemacht haben, mit jetzt einem Jahr oder zwei Versatz, auch spielerisch, teilweise auch experimentell benutzt. Also wir haben de facto einige Führungskräfte im letzten Jahr geklont, einiger deutschen DAX-Unternehmen, inklusive CEOs. Manchmal natürlich noch ein bisschen mit dem Show-Effekt, aber auch um zu zeigen, bei uns beschäftigt sich jeder vorne an, auch von der Spitze aus als CEO, mit der Technologie, manchmal auch humorvoll und das ist eine gute Sache. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und diese Botschaft schicken. Also wir haben etliche Führungskräfte das Jahr gehabt, inklusive Live-Auftritte, die tatsächlich sich getraut haben, mit einer Realtime-Variante davon auf die Bühne zu gehen, sich mit ihrem eigenen Twitter zu unterhalten und dann dem Publikum, das hat man auf dem Handelskongress im November, dem Publikum das Mikro zu geben, was dann aber halt eine Fußballfrage stellt und fragt, ob Hansa Rostock aufsteigt. So. Und dann bist du froh, wenn deine KI sagt, außerhalb jetzt von meinem Interesse, Schwerpunktgebiet hier, bin ich jetzt hier zu Fußballfragen nicht der richtige Experte, da bitte dann doch an jemand anderen gehen, also sprich dein Guardrail oder deine Rahmenbedingung greift. Aber das passiert natürlich jetzt noch nicht so, dass da jeder irgendwie so gefühlt einen KI-Assistent auf dem Stuhl sitzen hat, aber das ist ja völlig normal und es hat auch einfach starke Vorteile. Das heißt, der Prozess hat längst begonnen und jetzt ist halt einfach eine Frage, wann, ja. Aber ich kann es bei uns einfach sagen, mir ist keiner unserer Großkonzernkunden bekannt, wo nicht mindestens Top-Führungskräfte, wenn nicht sogar der Vorstand und die CEOs gerade mehrere Dinge da schon gemacht haben oder der ein oder andere sogar systematisch an so einem Zwilling, wie ich den jetzt seit einem Jahr habe, arbeitet, um einfach das Thema Wissensstrategie und KI-Verständnis für sich weiterentwickeln. Früher hat man als VW-Chef dann alle Bücher gelesen zu neuen Antrieben, um sich auf die nächste Generation im Automobilbereich zur Verfügung zu stellen. Die Bücher gibt's noch nicht, die kann man bei KI nicht lesen, nicht zu der Generation, man muss mitmachen. So. Und dein Buchersatz heute ist, dass du genau solche Experimente und Weiterentwicklungen fährst, weil dann hast du das volle End-to-End-Verständnis der Technologie und hast überhaupt die Möglichkeit zu beurteilen, was das für jede einzelne Rolle vom Werk, vom Band, von anderen Beraterrollen überhaupt bedeutet. Ja, und das musst du ja als CEO, die Verantwortung trägst du ja gerade, um beurteilen zu können, was eine KI-Strategie für das gesamte Unternehmen bedeutet. Von daher ist da erstmal alles richtig dran, aber das findet statt. Also ich bin mir nicht so sicher, wann die in der Presse sind und wann da stärker mit rausgegangen wird, weil dafür gibt es einfach noch ja, zu viele Entwicklungsschritte, Unklarheiten. Ich glaube, es wird noch einen Moment dauern. An meinem Beispiel mit dem Twin, die wenigsten CEOs möchten, das lernt man auch dabei, ja, vor allen Dingen, wenn sie in Konzernen sitzen und es nicht ihr eigenes Unternehmen ist wie bei mir, ihre Entscheidungen dokumentieren, sich vielleicht angreifen, ja, wenn die Dinge gut, schlecht gelaufen sind und geschweige denn das dann einem Assistenten zur Verfügung stellen, der vielleicht auch noch für andere zugänglich ist. Also sind ja lauter Fragen da drin, die man, also da musst du schon ein sehr integerer, transparenter und sehr souveräner, starker CEO sein. Da kann man sich jetzt vielleicht überlegen, gibt es ein paar in Deutschland, vielleicht ein Tim Höttges von der Telekom oder so, wo man sagt, der würde das sich vielleicht trauen und in der Form angehen. Aber dafür sind wir nicht bekannt. Wir haben ja nicht so viele Elon Musks, die machen, was sie wollen.
Ja, sonst guckt man immer, wer ist denn im Raum? Und dann schaut man, was man sagt. Das heißt, diese digitalen Zwillinge, die sehen wir dann durch die Brillen auf den Screens oder gibt es auch noch die Hologramm-Geschichte?
Also ich würde im ersten Schritt von einfach, weil das Zwilling ist nur ein Aspekt davon, der ist natürlich nicht notwendig. Ich brauche ja auch nicht meinen Zwilling direkt, sondern was ich im Endeffekt jetzt mittlerweile trainiere, ist natürlich irgendeine Form von Co-CEO oder persönlicher Assistent. Ich würde es jetzt einen KI-Agenten nennen. Zwilling ist ein Hoch. Ja. Hook für die Übungsphase, die Folgestufe nach dem Zwilling ist, sind dann die Agenten. So, werden die Agenten, wie werden die auftreten? Ich glaube, dass da grundsätzlich erstmal alles möglich ist. Persönlich sind wir von dem jetzigen Entwicklungsstand mit den Screens und Displays und auch Sprachsteuerung, die wir haben, schon ausreichend bedient, rauszufinden, wie die nächste Generation der Erlebnisse aussieht. Wir brauchen diese spatial oder gar holographische Ebene meines Erachtens nicht. Ganz im Gegenteil. Meine Erkenntnis vom Zwilling ist, dass du den visuellen Anteil, der am Anfang viel ausgemacht hat, mit Sprache, Aussehen, Präsenz und dass der in irgendeiner Weise komplett real da ist, der ist nicht so wichtig, weil du irgendwann dann nur noch auf das Wissen, auf den Mehrwert, die Funktion, auf die Fähigkeiten, auf die Skills geht. Das heißt, die Visualität nimmt kontinuierlich ab. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht zwingend überall Avatare, die das eintanzen. Das mag in Spatial-Szenarien oder wegen mir auch in Metaverse-Szenarien notwendig sein, weil du einen Absender für die Botschaft brauchst und weil du ein Gegenüber hast. In total vielen Fällen wird das Interface von generativen KI-Lösungen nicht das Entscheidende sein im Sinne eines Avatars. Ja. Das machen wir halt immer dann, wenn neue Sachen kommen, dann symbolisiert er sowas, macht das für uns Menschen die Technologie anfassbar und zugänglich und dann ist er irgendwann weg, weil ich es nicht mehr brauche, weil es Bestandteil von allem geworden ist. Ja.
Ich habe meinen Großeltern neulich ChatGPT gezeigt. Die sind 90 und 91 und haben, glaube ich, auch die Entwicklung der letzten 10 Jahre gar nicht so intensiv mitbekommen. Also schon Internet und sie haben auch WhatsApp. Bin ich ja natürlich ganz froh. Da kriegen sie viel drüber mit und schreiben auch zurück und so weiter. Ist ja auch wirklich super einfach gemacht, WhatsApp, sodass das wirklich jeder versteht. Aber ich habe ihnen dann mal gezeigt, was da geht und dass sie eben selber auch eine Frage stellen können. Und mein Opa hat dann, ich glaube, gefragt, wann Goethe geboren ist, was ja noch eine sehr, sehr simple Frage ist. Ich sagte, frag doch mal, wo du aufgewachsen ist oder. Und dann kam natürlich sofort die Antwort, ist ja klar. Und ChatGPT fragt auch noch nach, ob das in Ordnung war oder ob es noch weitere Fragen gab. Und da musste ich natürlich dann auch dran denken, dass nicht nur die Geschwindigkeit, über die wir vorhin gesprochen, enorm ist, sondern dass ich dieses Leben, also alleine aus der Zeit, aus der meine Großeltern kommen, ne, die kommen einfach, also vor knapp 100 Jahren sah das Leben ja nochmal ganz, ganz anders aus und wir gehen jetzt in eine Zukunft, beziehungsweise entfaltet sie sich ja heute, während wir sprechen schon, in der wir unseren ganzen Alltag, unser ganzes Leben irgendwie mit einem Assistenten bestreiten können, dem wir sagen können, mach das Haus wärmer, kälter, bestell mir schnell nochmal das, sag mir, welche Mails reingekommen sind. Also das können wir ja schon sogar seit einer Weile. Aber es geht ja immer weiter, sodass wir am Ende das Leben ganz anders bestreiten, was ältere Generationen zugegebenerweise schon befremden muss.
Das wird spannend sein. Das wird sehr spannend sein. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als nach dem iPhone das iPad rauskam, gab es so einen Moment, wo man plötzlich verblüffend festgestellt hat, das kommt bei älteren Zielgruppen super an. Endlich mal einfach. Ja. Großes Tablet kann man gut lesen, nicht so ein kleines, fuddeliges.
Besser als Laptop.
Ja. Einfach zugänglich. Es hat plötzlich Barrieren runtergenommen und zu einer Akzeptanz geführt, wo alle gesagt haben, das war ja latest tech zu diesem Zeitpunkt. So. Und wann immer Technologie vereinfacht und diese Barrieren abbaut, wirst du, glaube ich, diesen Effekt haben. Wer aus der Generation, der jetzt noch ein bisschen weiter gesponnen, irgendein kleines Motorola-Phone mit kleinen Tasten oder sowas tauschen kann, gerade gegen, ich kann sprechen, ich werde verstanden, wenn ich undeutlich rede oder ich habe jemanden, der mich da begleitet, der sehr nah rankommt, wie, ohne es direkt vergleichen zu wollen, aber wie zumindest von der Sprache eben eine Pflegekraft oder jemand, der für mich als Ansprechpartner da ist und für mich Dinge in einer vernünftigen Art und Weise lösen kann, wer würde das in dem Moment ablehnen, wo einfach da Sachen gelöst werden. Also ich will damit sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob immer die Technologie und das Sci-Fi-artige daran verstanden werden muss oder ob es irgendwann einfach so ein akzeptierter, integraler Bestandteil wird. Ich kenne viele Studien und Situationen, auch mit älteren Menschen, auch im Pflegebereich, wo man in so einen ersten befremdlichen Moment sieht und in dem Moment, und das sehen wir bei allen Themen User Experience oder Customer Experience, in dem Moment, wo du es einmal erlebt hast und es für dich gut ist, ist das alles irrelevant. Ist die ganze rationale Seite, weil dann das kannst du, wir können Emotionen und Erlebnisse nicht rückgängig machen. Und deswegen bauen wir total auf Visionen, Prototypen und sagen, lass uns so viel reden, das ist wie Fallschirmspringen. Erstmal ausprobieren und dann können wir irgendwie sprechen. Das ist extrem wichtig, weil da ticken wir einfach so als Menschen. Und in diesen Interviews siehst du, in dem Moment, wo plötzlich etwas ganz einfach geworden ist, was denen ein Riesenproblem löst und die brutal vorher genervt hat und die fünfmal ihre Enkel oder Kinder nerven mussten um dieses und jenes. Jeder von uns ist ja so ein bisschen auch der Computerexperte der vorhergehenden Generation.
Genau.
Wenn das plötzlich wegfällt und so ein richtiger Effekt eintritt, dann siehst du, wie das Klick macht und Leute sagen, na gut, wenn es mir echt einfach hilft und die Dinge einfacher macht, warum denn nicht? Also von daher, ich finde es spannend, ob dieser natürliche Zugang, ob der funktioniert. Was natürlich immer befremdlich ist, geht mir auch noch so, ist, dass wir dazu neigen, wann immer wir von KI reden, dann wird das total oft mit Robotik gleichgesetzt und dann sehen wir, wie jetzt auch das latest Experiment von OpenAI, dann sehen wir irgendwelche Metallbüchsen, die natürlich das mit der Robotik rumbewegen und sich weiterentwickeln. Also nicht, dass das nicht kommen sollte oder nicht auch Vorteile hat, aber es du sofort irgendwo bei Terminator und Skynet. Das ist natürlich immer wieder auch, hat eine befremdliche Komponente drin, selbst wenn es technologisch begeisternd ist. Deswegen wird es total wichtig sein, Computern eben andere Interfaces zu geben. Du siehst das im Kleinen, der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie NIO als chinesischer Hersteller dem Thema ihres Sprach- und KI-Assistenten im Auto ein Gesicht gegeben hat und es andere machen. Da ist das einfach und das merkst du an deinen kleinen Kindern auf der Rückbank, wenn sie es angucken, da hast du so ein kleines Element und das hat eine lustige, fast schon kinderartige Stimme, das kann ein bisschen rumgucken, das zwinkert drin, ganz einfache Mechanismen. Aber es baut diese Barriere zu, mit wem spreche ich hier, gibt es einen Charakter total ab, wenn ich mir da irgendwelche anderen Sprachassistenten hölzern angucke, die mich da irgendwie begleiten. Da ist noch viel Luft nach oben, einen Weg zu finden, diesen Technologiesprung für uns sympathisch zugänglich zu machen.
Früher hatten wir C3PO oder Data bei Enterprise. Data konnte aber irgendwann auch Emotionen darstellen, ne? Ich glaube, Data konnte irgendwann lachen und ich glaube sogar Mitgefühl.
Konnte er aber sehr generativ mäßig, so dieses, ich habe das jetzt gelernt und deswegen wende ich das an. Ehrlich gesagt, ein sehr, sehr schöner Vergleich zum Thema, wie generative KI sich die Sachen erschließt.
Aber spannend fand ich den Aspekt, den du beleuchtet hast, dass die generative KI natürlich immer logisch vorgeht und wir aber auch die Power oder auch die Intelligenz am Ende haben, Dinge zu tun, die vielleicht nicht logisch sind, die aber vielleicht auch mit einer Intuition oder mit einem Bauchgefühl, oder du hast von Wisdom gesprochen,
ja,
doch sich lohnen, sich etwas mal auszuprobieren. Ne? Wird eine KI in diese Richtung gehen können, also auch gegen die eigene Logik zu handeln und Dinge im Bereich Experimente anzugehen?
Auf jeden Fall auch, weil das Verblüffende ist ja, wir Menschen können nicht so gut unterscheiden, ob das jetzt echt ist oder ob jemand imitiert. Also es ist wie Schauspielern, ja. Wir nehmen ja auch Schauspielern in Filmen, in einem bestimmten Package alles Mögliche ab, obwohl es nicht real ist. Und genauso ist es mit der KI halt auch. Natürlich kann ich der KI jetzt genau das Verhalten, was wir gerade diskutieren, reingeben und kann sagen, verhalte dich so oder imitiere das Folgende. Und dann imitiert die KI das natürlich, kann das skalieren und ist da natürlich auch erstmal sehr unbegrenzt in seinen Möglichkeiten. Ich glaube, das wird nie dieses Level erreichen, weil ich glaube, sehr menschlich ist auch, dass du halt nicht so berechenbar bist und halt eben dann immer noch deine eigenen Entscheidungen komplett triffst und die kannst du nicht reinbriefen, sondern das sind tausend Faktoren, was wir als Mensch wahrnehmen, warum wir die eine oder die andere Entscheidung treffen. Das wird schwer in dem Bereich zu sein, aber natürlich werden wir immer wieder verblüffen, vor allen Dingen, wenn es schon mal passiert ist, wenn du jetzt so mir so eine Situation schilderst, ja, und sagst, das fällt mir jetzt genau da ein, da habe ich mich so entschieden und das ging in die Richtung, ja, und ich versuche die jetzt nachzubauen oder ich habe mehrere dieser Situationen, dann werde ich wieder rückblickend an die Situation kommen, wo ich sage, gib mir noch 5 in der Richtung und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding was Ähnliches macht, ist relativ nah. Deswegen, es ist so ein Henne-Ei-Ding. Wir müssen uns immer auch als Menschen jetzt evolutionär weiterentwickeln und gucken, wo bringt uns das hin? Was müssen wir denn vielleicht auch neu erschließen, vielleicht auch als Menschheit mal, vielleicht sogar mal groß gedacht, neu erschließen oder neu priorisieren für uns, weil das eigentlich die Future Skills sind, die uns immer noch vor der KI dann halten, wenn die halt so schlau wird, wenn die nichts vergisst und wenn die natürlich ein paar Kräfte hat, die was Erinnerungsvermögen und Wissensstand angeht, da sind wir ja schon lange hinten dran. Ja?
Was mich nochmal abschließend interessieren würde, und du als Experte hast da bestimmt einen guten Blick drauf, wir haben schon viel darüber gesprochen, wie KI uns produktiver macht, Zeit erspart, uns vielleicht auch dabei hilft, wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Ihr begleitet dabei auch Unternehmen. Aber inwieweit kann künstliche Intelligenz uns auch dabei helfen, unsere großen Herausforderungen als Menschheit zu bewältigen? Wir haben die Klimakatastrophe, den Klimawandel, wir haben die Konflikte, die nicht enden wollen, you name it. Inwieweit können wir nicht auch Technologie benutzen, um einfach als Menschheit auch ein Stück irgendwie vorwärts zu kommen?
Wenn du das Verständnis von KI hast als etwas, was uns als Menschen befähigt, Dinge besser zu tun, als wir sie vorher getan haben, weil wir zum Beispiel Superpowers kriegen wie unendliches Erinnerungsvermögen, eine unglaubliche Vorstellungskraft, weil ich mir Dinge und eine unglaubliche Handlungsfähigkeit, weil ich eben effizienter, autonomer, handlungsfähiger werde, dann kann ich das natürlich erstmal grundsätzlich auf alles anwenden, wo wir Menschen heute schon versuchen, Probleme zu lösen. Dazu zählen die großen Probleme der Menschheit natürlich auch. Und wir sehen auch die Effekte, die einfach da sind. Und da gibt es tausende Geschichten. Also jetzt gerade in Davos mit einem Unternehmer wie Sie gesprochen, die haben ein Drohnen-Startup, was KI einsetzt und schickt Drohnenflotten über Wälder, die Wälder aus der Luft auszunehmen und mittels KI auszuwerten und Landbesitzern oder Waldbesitzern zu sagen, dein Baumbestand ist der folgende, denen geht's gut, denen geht's schlecht, hier müssen folgende Dinge angepackt werden. Das heißt, eine Art digitalen Zwilling der Erde und seinem Baumbestand zu erstellen, um natürlich etliche Sachen möglich zu machen und zu kontrollieren, wie sieht es überhaupt aus, ist es gesund, ist es nicht gesund, ist es wirtschaftlich und lauter solche Aspekte, die jetzt aus einer Mischung von Hardware und in dem Fall aber auch KI überhaupt erst möglich werden. Und das ist nur ein kleines Beispiel von unendlichen Möglichkeiten, neue Ansatzwege zu finden. Und auch da sind wir, glaube ich, am Anfang, die Dinge, an denen wir ohnehin dran sind, zu challengen. Also um das kurz zu beantworten, ich glaube, wir werden in alle signifikanten Themen Quantensprünge sehen. Ja, ich fange gar nicht erst mit der Krebsforschung an. Mein großer Traum ist ja, dass wir genau in diesem Bereich, weil die
das wär toll, ja,
unendliche Wissen vorhanden ist, um Lösungen zu finden. Und wenn die KIs, wie wir jetzt schon gesehen haben, teilweise eigenständig neue gefährliche Biochemiewaffen, was kein schönes Beispiel ist, erfinden kann, also sprich auch da abgeleitet auf Lösungen zu kommen, für die vielleicht ein paar Wissenschaftler ein paar Jahre brauchen. Wenn wir diese Effekte jetzt schon sehen, dann gilt es ja nur in die richtige Richtung zu lenken. Und dann werden wir, egal ob es jetzt im Gesundheitswesen ist oder auch in der Klimaforschung, werden wir, glaube ich, die gleiche Geschwindigkeit, die wir gerade sehen, wie die Dinge ankommen, in Teilen mit Sicherheit auch dort in Entwicklungsfortschritten sehen. Im Moment ist es noch nicht so stark, aber ich gehe stark davon aus, dass wenn das jetzt etabliert ist und das Zusammenspiel zwischen Mensch und KI in den Bereichen ankommt, dass wir in den nächsten Jahren die Headlines sehen werden, wo man sagt, Durchbruch in dem Thema, Durchbruch in dem Thema, und dann wird sich herausstellen, das waren nicht nur Menschen, die gut geforscht haben, sondern die jetzt einfach mit neuen Tools unterwegs sind und Quantensprünge erreichen. Und gerade jetzt Krebserkennung in vielen Bereichen kennen wir es ja schon vor Gen AI, auch mit den vorhergehenden Generationen, und das wird sich jetzt exponentiell verändern. Also eigentlich eine tolle Sache, wenn wir es gut einsetzen.
Der KI-Künstler Refik Anadol hat einen wunderbaren TED-Talk gehalten und hat ja schon in sehr vielen Museen noch ausgestellt, im MoMA zum Beispiel in New York. Und er erzählt in seinem TED-Talk, wie sie auch so einen digitalen Zwilling vom Great Barrier Reef zum Beispiel erstellt haben. Einfach wie so ein Museum auch für unsere Kinder, weil einfach diese Arten aussterben. Ist natürlich auch ein toller Anwendungsfall, auch wenn man das Riff dort nicht unbedingt sofort erhalten kann. Aber es gibt uns auch eine gute Möglichkeit, das Wissen zu konservieren, weil sich natürlich die Welt extrem weiterentwickelt, und wenn wir auch allein an die Arten denken, dann gibt es da tolle Anwendungsfälle.
Absolut, gibt es in der Serpentine in London auch und war auch tatsächlich lustigerweise in Davos in der Kreuzung, also war Business Intelligence Institute von SAP, die versuchen, die Künste und Kunst mit Business zu vermischen und zu gucken, wo die Sachen voneinander lernen können, haben auch einige Professoren, Art-Professoren besprochen, wo du genau das, was wir gerade haben, diesen Merger, wie die Sachen voneinander lernen können und sich beide bedingen. Und da ist das Beispiel super, der wurde auch öfters zitiert dort, ist genau richtig und glaube ich, der Weg, den wir gehen sollten. Das ist ganz wichtig, dass auch die Künste, nicht nur Business, Effizienz, Ökonomie und jetzt Globalisierung, sondern dass eben auch die Künste und die Sachen, die an der Kultur und an den Menschen dran sind, sie bewegen können, dass die Technologie genauso nutzen, nur in einer ganz anderen Art und Weise einzusetzen. Das war, ich glaube, bei jeder Technologie schon wichtig, bei der mehr denn je, dass wir auch dort die Experimente, das Spielerische zulassen. Das ist eine total interessante Symbiose.
Was würdest du dir persönlich wünschen, wie sich dein Leben auch zukünftig verbessern könnte? Einige träumen ja auch davon, das Leben zu verlängern, auch durch Technologie. Da gibt es ja auch ganze Start-ups, die sich nur mit diesem Thema Langlebigkeit beschäftigen. Ist auch total spannend. Aber was würdest du sagen, was wäre so etwas, was du dir wünschen würdest?
Also länger leben ist tatsächlich was mich weniger beschäftigt. Ich versuche die Zeit, die man hat, eher richtig zu nutzen. Also ich glaube grundsätzlich in diese Zeit jetzt rein zu navigieren, wo wir den Anteil mit Tech und digital und Geräten, ich sehe es an meinen Kindern gerade und wie die in Social Media und den ganzen Programmen verhaftet sind, also jetzt die mit 13 und 15 voll im Programm drin sind, und das macht mir einfach diese Masse, dieser Einfluss und diese Screen Time im Endeffekt, die da investiert wird, da hoffe ich, dass wir so in der ganzen Generation wieder so einen Ruck erleben und sagen, können wir da nicht auf, vielleicht mal weg von den Screens und den Sachen, auf andere Devices, neue Interaktionsformen oder auch dieses Thema wieder mehr uns auf unsere menschlichen Stärken konzentrieren. Kommt nach 20 Jahren Digitalisierung und digitaler Transformation vielleicht auch durch KI verrückterweise mal so ein bisschen Gegentrend, der auch in eine ganze Generation reinbringt, nicht nur die sich für Klima gerade einsetzen, sondern davon ein bisschen Abstand wiederzunehmen und zu sagen, da kommen menschliche Qualitäten und das Community und das Zusammenhalten wieder wichtiger. Das würde ich mir jetzt für uns alle wünschen, auch gerade nach Corona und den Zeiten, dass wir vielleicht auf 10, 15 Jahre mal blicken. Und das ist ein großes Ziel, wenn man sich die geopolitische Lage anguckt. Aber wenn es eher eine integrierende Wirkung haben könnte, eine kommunikative, weil wir haben ja jetzt im Endeffekt ja eben, wir haben das Internet als Technologie, die globale Vernetzung, und die kann auf einem ganz neuen Level Menschen zusammenbringen, kommunizieren, vernetzen und vielleicht auch wieder näher zusammenbringen, was die ein oder andere Sache angeht. Also sehr gut gedacht. Wir wissen alles, wie man es missbrauchen kann, und diskutieren über die Wahlen in den USA. Aber das ist mein Wunsch. Mein Wunsch wäre, dass wir es sehr systematisch für alle in der Gesellschaft integrativ und eher wieder zusammenführend nutzen können.
Also vielleicht verordnet die KI uns eine handyfreie Zeit oder eine Off-Time vom Screen. Gibt es ja auch schon viele Apps, die das zumindest vorschlagen, legt das Handy mal zur Seite, wir pflanzen einen Baum oder was auch immer, um das zu incentivieren. Aber vielleicht sagt die KI irgendwann, heute ist mal ein Tag, in dem du mal was anderes tun solltest.
Das ist so. Auf jedem unserer Phones wird ein lokaler KI-Assistent mit all deinen Dingern laufen. Und der eine KI-Assistent, der löst mit dem anderen alle deine Probleme. Die Frage ist ja, warum überhaupt auf den Screen gucken? Ja. Also warum die Zeit noch investieren, wenn deine Themen ja auch so gelöst werden? Dann scrollst du vielleicht nicht den ganzen Tag durch.
Es gab doch jetzt auch noch so ein Device, was irgendwie auf den Markt kam, ohne Screen, ne? Dass du dir irgendwie an den Gürtel oder wo auch immer ranheften kannst und dann bist du alleine über Voice dabei.
Genau, das, was wir gerade sehen, das neue Telekom-Phone, das Rapid-Phone, die haben noch ein Screen, gehen schon auf keine Apps und nur Dialog, und dann hast du von Humane das kleine, den Pin, der hier nur eine Kamera hat, alles scannt und im Prinzip schon komplett auf Dialog setzt. Und OpenAI ist ja zusammen mit Jonathan Ive auch an der nächsten Generation in ähnlicher Richtung dran. Das wird kommen, ja.
Ich freue mich schon drauf. Also man darf optimistisch nach vorne schauen. Ihr seid auch ganz vorne mit dabei. Wie viel Zeit investierst du, um auf dem Laufenden zu bleiben?
Boah, jede Minute. Also letztes Jahr oder jetzt gerade dadurch, also du bist immer hier gechallenged, aber ich würde sagen, das ist wie ich habe ein Studium Fulltime begonnen und schaffe mich von Vektordatenbanken in Rack in alles nochmal rein, und ich habe Informatik studiert, und wenn ich schon sage, ich muss mir das alles komplett drauf schaffen, dann kann man sich nur annähernd vorstellen. Das ist ja auch unser Job, sage ich mal, als Innovatoren zu sagen, wir wühlen uns da durch, um dann andere mitnehmen zu können, weil das natürlich nicht jeder in dem Maß machen kann, aber wir müssen auch gucken, dass wir alle halt einfach mitnehmen. Aber der Zeitaufwand, der ist so immens, dass du zwischendrin eher den Abstand brauchst, weil du kommst eh nicht hinterher, weil die Nachrichten, du hast auch keinen Fortschritt, wenn du immer auf das letzte Pferdchen setzt, was gerade rausgekommen ist. Du musst doch zwischendrin einfach mal alles ausblenden, in den Tunnel gehen und sagen, in diesem Korsett, jetzt nach vorne bitte.
Ich meine, wie viele KI-Updates gibt es mittlerweile? Wie viele Newsletter? Also eigentlich brauchst du ja nochmal den Assistent, der das immer zusammenfasst, was ist heute passiert.
Gibt es natürlich auch schon. Den schicke ich dir mal zu. Hat sich hier ein Kollege gebaut, aus dem gleichen Grund, aus dem Tech-Bereich, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr. Der kriegt jetzt sogar Management-Summary, die Essenz und Redundanzen raus aus all seinen Feeds, die eigentlich drin sind. Gibt es auch, glaube ich, schon als Produkte. Da ist ja das Verrückte. es entstehen Ideen und KI macht es möglich, dass irgendjemand sich das schon zusammengeklickt hat.
Wenn du es dir vorstellen kannst, dann wird es auch vielleicht möglich sein, ne? Kai, sehr schön, dass du wieder da warst.
Vielen Dank.
Es ist sehr viel passiert in der letzten Zeit, seit Dezember 22. Wenn wir beim nächsten Mal sprechen, bin ich mal gespannt, was bis dahin passiert ist.
Ja, wow. Wir machen auf jeden Fall noch eine Trilogie und im Jahresabstand immer so den nächsten Quantensprung, wenn, sage ich mal, das Experimentierjahr jetzt übergeht in, jetzt sehen wir die richtigen Anwendungen und es skaliert, wird, glaube ich, genauso spannend. Also ich freue mich schon.
Ja, vielleicht kommt dann irgendwann der human aussehende Kai, aber ist in Wirklichkeit nur der Zwilling, der so fleischähnlich schon weiterentwickelt wurde, wer weiß.
Hoffentlich nicht, der ist nicht Teil meiner Vision.
Wir lassen uns überraschen. Schöne Grüße, mach's gut und bis bald. Ne?
Vielen Dank. Danke, Gabriel.
Danke dir.
Ciao. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Kai und Experience One natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr auch nochmal meine Website gabrielrath.com. Dort könnt ihr mir euer Feedback geben. Ihr bekommt eine Übersicht über alle News, alle Dates, wo bin ich unterwegs, auf welchen Konferenzen können wir uns vielleicht treffen, auch auf eine Tasse Kaffee. Ich bin auch für Keynotes unterwegs und Moderation. Ihr könnt mich auch gerne buchen als Speaker. Das geht entweder direkt über meine Website oder auch über Minds and Matches. Das ist die SpeakerInnen-Agentur für die neue Arbeitswelt. Packe ich euch alles mit rein in die Shownotes. Wenn ihr in den Podcast kommen wollt als Sponsor, wenn ihr hier vielleicht mit mir zusammenarbeiten wollt, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Auch hier der Link nochmal zur Webseite. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, abonniert die Show, sagt es weiter, teilt die Folgen und bewertet den Podcast bitte. Das könnt ihr tun in eurer Podcast-App, ob das jetzt Apple Podcasts ist oder Spotify. Das sind so die zwei, die offensichtlich am meisten genutzt werden. Dort könnt ihr Sterne verteilen. 5 wären toll. Wie auch immer, ich freue mich über ehrliches Feedback und ihr könnt dort sogar eine kleine Rezension schreiben und das hilft natürlich, damit wir weiter im Ranking steigen. Denn es gibt 64.000 Podcasts, habe ich gelernt, auf der großen Spotify Podcast Konferenz All Ears, auf der ich war vor einer Weile. Und man muss natürlich seinen eigenen Weg finden. Und ich bitte euch auch hier nochmal um euer Feedback. Was gefällt euch besonders gut? Was wünscht ihr euch mehr? Wovon vielleicht auch weniger? Schreibt mir doch einfach mal eine E-Mail oder eine Nachricht über LinkedIn. Da können wir natürlich auch sehr, sehr gerne connecten. Soweit erstmal von dieser Stelle. Schöne Grüße aus dem hohen Norden. Bleibt gesund und bleibt connected.